Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
Hallo Carla.
Hi Olli.
Hallo ihr lieben Substratis. Wir sind ganz froher Erwartung jetzt auf diese neue Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, weil wir wieder mal einen Gast haben. Das haben wir schon etwas länger nicht gehabt. Jetzt haben wir mal wieder einen und es ist ein Gast, der euch, die ihr euch für Pflanzen interessiert und vielleicht bei YouTube rumrennt und guckt, auch sehr bekannt ist, war auch schon bei uns in einer Sendung. Das ist nämlich der liebe Pascal von Pascals Jungle. Hallo Pascal.
Hello. Na, ihr beiden?
Hallöchen, Hallöchen. Du warst schon mal bei uns relativ am Anfang. Da haben wir über dich und deine Pflanzenwelt gesprochen und über deinen YouTube-Kanal und wie sich das alles so entwickelt hat. Und ach, das war ja alles, da haben wir quasi alles, das ganze Leben von dir haben wir quasi aufgerollt. Also das pflanzliche Leben zumindest.
So ungefähr. Wie lange ist das eigentlich her? 2 Jahre bestimmt?
Ah, sicher, ne? 2 Jahre.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ja. Siehst du, und ich lebe immer noch.
Ja. Zwischendurch haben wir uns natürlich, auch gesehen auf den verschiedensten Mai Botanikas und so. Und insofern, ja. Ja, man sieht sich ja dann da und natürlich auch im Internet auf den Social-Media-Portalen. Und ich habe gerade eben noch dein letztes Video gesehen, heute Morgen, in Vorbereitung nochmal sozusagen.
Ja. Das Unboxing müsste das gewesen sein.
Ein Unboxing-Video, weil Pascal hat sich nämlich Pflanzen schicken lassen und darum soll es letztlich auch gehen, aus Ecuador.
Mhm. Ja.
Weil du Ecuador mal wieder besucht hast. Zum zweiten Mal schon.
Genau, zum zweiten Mal. Es war wunderschön.
Das glaube ich. Bin auch ein bisschen neidisch, denn wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, dieser graue Himmel, der ist wirklich ganz schön ätzend. Ja. Und da hast du ja richtig tolles Wetter und auch viel Wärme gehabt.
Auf jeden Fall. Ich musste dann auch leider 2 Wochen lang 30 Grad jetzt wieder eintauschen. Ich bin wieder zurückgekommen, heil. Leider, ich habe gedacht, noch so, vielleicht bricht ja noch ein Vulkan aus und die Flüge können nicht stattfinden und wir müssen leider noch eine Woche da bleiben. Aber nein, es lief alles wie geschmiert. Und dann kam ich in Hamburg an bei 6 Grad.
Super.
Ja. Ja, es war schon mal fantastisch.
Fühlst du dich schon als Ecuador-Experte jetzt?
Pah, nö, ich kann ja nicht mal Spanisch.
Ja. Okay. Ja, da fängt ja schon mal an, genau. In Ecuador wird Spanisch gesprochen. Dann ist es ja auch bestimmt etwas schwieriger, wenn man kein Spanisch spricht, da um die Runden zu kommen.
Ja, ein bisschen. Also ich bin sehr froh, dass wir unseren Tourguide dabei hatten und ansonsten Google Übersetzer war unser bester Freund, ne? Das war, ja, aber in Ecuador spricht man Spanisch.
Ja. Aber kommen wir doch nochmal vielleicht zum ganzen Anfang von der ganzen Geschichte. Und zwar, wie ist es dazu gekommen? Ich meine, du warst ja schon einmal in Ecuador und du hast das Ganze ja auch schon einmal, glaube ich, gemacht. Wie ist es jetzt passiert, dass du nochmal nach Ecuador geflogen bist? Und wie war so die Anreise und so?
Wie weit soll ich ausholen? Also letztes Jahr wurden wir, also Erik und ich, von Ecuagenera eingeladen, dort 2 Wochen lang das Land zu bereisen. Und wir hatten so richtig coole Videos gemacht und Fotos. Wir hatten so einen Social Media Manager dabei. Und dann hatten die gesagt, ja, also wenn du das gerne machen möchtest, dann frag auf Social Media nach, wer Bock hat. Und dann macht ihr diese Tour nochmal. Und ich hatte dann in Vorbereitung so ein bisschen die Tour abgeändert. Also ich habe ein bisschen was rausgenommen, ein bisschen kompakter gepackt, so dass man wirklich, und das war eigentlich die Idee, so viel wie möglich in den 2 Wochen sieht. Und wir waren am Ende 8 Leute. Und so haben wir uns dann, das war eine perfekte Gruppengröße. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab natürlich eine kleine Grüppchenbildung, aber es war eine tolle Größe, so dass jeder was mitbekommt. Und das war echt cool. Und wir sind auch gemeinsam hingeflogen. Na, also wir sind zu viert nach Amsterdam von Hamburg aus. 2 kamen kamen direkt nach Amsterdam und 2 kamen aus Mississippi oder Missouri, aus den Vereinigten Staaten. Wir hatten 2 Amerikaner dabei.
Wie kamen die denn dabei?
Ja, du, das weiß ich auch nicht. Ich habe einmal eine E-Mail erhalten mit so, ja, wir haben das gesehen und interessieren uns. Und ich dann so, oh, Mausi, wir sind aber alles Deutsche und ich habe keinen Bock, den ganzen Tag Englisch zu sprechen. Also wir werden Deutsch sprechen. Und das ist, glaube ich, für den Flow in der Gruppe nicht so gut. Aber die ja, die wollten unbedingt mit. Die haben diese Tour auch schon einmal gemacht. Die kennen das. Die haben aber eine reine Pflanzentour gemacht. Und bei dieser Reise war es jetzt nicht nur Pflanzen. Ich hatte auch sehr viel mit Tieren reingenommen. Ganz viel Kultur, also Städtetrips, allgemein, ja, Landschaft erkunden, sowas. Und das fanden die ganz interessant. Die sind nämlich beide ganz frisch in Rente gekommen, haben sie erzählt. Und jetzt wollen sie das Leben nochmal so richtig auskosten.
Ja.
Ja. Mhm, alles klar.
Ja. Ja.
Und so, ich glaube, halbes, dreiviertel Jahr war Vorbereitung. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe und da ging es natürlich auch um Impfungen, was braucht man für Medikamente dort, Visum, ja, nein, also Spoiler braucht man nicht, man kann da einfach hinfliegen und das braucht halt ein bisschen Vorbereitung, ja.
Ah, okay. Und diese ganzen Ziele, die du da rausgesucht hast, hast du einfach, ich sag mal, hast du dich ein bisschen kundig gemacht und hast gesagt, hier, das will ich sehen oder was? Und dann haben die sich gekümmert, wie das alles verbunden wird oder wie?
Wer ist denn vor allem, wer ist denn die?
Die Equagenera Europe ist ja quasi eine Zweitfirma, kann man schon sagen, hier vor Europa. Und die bieten auch Touren an, also der Hauptsitz im Hauptland, Equagenera. Und die nennen sich Equagenera Tours. Und die bieten das schon seit Jahren an und das sind die. Ja, und genau wie du sagst, also wir hatten in der ersten Tour, haben wir auf Get Your Guide geguckt, was gibt's da so Cooles, was kann man machen, wo sind die Fahrwege nicht so weit und haben dann einfach mal so einen Plan geschmiedet. Und der war sehr, sehr gut. Deswegen war eigentlich jetzt die zweite Tour jetzt fast genau so.
Okay.
Genau.
Wie groß ist das? Wie groß ist Ecuador zum Vergleich? Wie groß sind die Distanzen? So.
Ach, also machen wir jetzt ein bisschen Geografieunterricht, ja?
Ein ganz klein wenig, damit wir so ein bisschen reinkommen.
Wir wollen in Ecuador auch landen.
Das ist sehr, sehr gut, weil ich glaube, man muss es auch erzählen, um das Land ein bisschen besser zu verstehen. Weil, um ehrlich zu sein, bevor das Angebot kam, habe ich von diesem Land, ja, Ecuador, ne? Ah ja, Ecuador, ja, schon mal gehört, ne? Aber klar, man kennt Brasilien, Kolumbien, Venezuela, aber Ecuador? Und also man muss dazu sagen, Ecuador ist so großflächenmäßig circa wie England, also wie die UK. Es ist ein recht kleines Land in Südamerika und es ist sehr, sehr interessant aufgeteilt und recht einfach. Wir haben im Westen die Küstenregion, wo es sehr, sehr flach ist. Und dann haben wir das Andengebirge, welches von Norden nach Süden sich komplett einmal erstreckt und quasi dieses Land einmal teilt in Küstenregion und den Amazonas-Regenwald. Und die Anden, das Andengebirge, das sind zwei Gebirgsketten und in der Mitte ist ein kleines Tal. Da ist zum Beispiel auch die Hauptstadt Quito. Und um irgendwo hinzukommen, also wenn man jetzt von der Küste in den Amazonas-Regenwald möchte, muss man zweimal sozusagen über die Anden. Und das ist so die Lage von Ecuador. Und das Interessante ist dadurch, dass man eben sehr, sehr viele unterschiedliche Temperaturen hat und allgemein Biotope, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen sollte, aber verschiedene Klimabedingungen. Wir haben im Amazonas-Regenwald knapp 40 Grad und ja, wenig Luftfeuchtigkeit, muss ich sagen. Also es ging. Aber wenn man dann hoch in die Anden fährt, wo es quasi auch immer noch warm ist, dann hat man immer noch die 30 Grad, aber dann hat man 100% Luftfeuchtigkeit. Dann fährt man weiter, dann ist man auf den Anden rauf und dann ist man bei 10 Grad. Und 100% Luftfeuchtigkeit, weil man direkt in den Wolken ist. So, und da hat man sehr, sehr viele Klimazonen, nennt man das, glaube ich. Und so ist der Aufbau. Und zu Ecuador gehört übrigens noch die Galapagos-Inseln. Die sind sehr, sehr weit draußen im Meer. Ist jetzt nicht so wie Sylt, wo man eine halbe Stunde irgendwie hinfährt. Das ist eher so vom Verhältnis, naja, Nordamerika und Hawaii zum Beispiel. Also da muss man hinfliegen. Genau, gehört auch noch dazu.
Okay.
Ja.
Kennt man in Ecuador eigentlich das hier?
Ecuador!
Oder ist das nicht bekannter?
Ich weiß es nicht. Ich kenne das Lied. Ich habe das nämlich auch gefunden. Und wusstest du, dass das eine deutsche Band war?
Nee.
Ja, doch.
Ach nee.
Und ich fand das Lied da so fürchterlich. Ich weiß es nicht. Es ist aber auf jeden Fall in meiner Ecuador Roadtrip Playlist drin.
Natürlich.
Ah, super.
Natürlich.
Ah, es ist geil. Ja. Sehr schön.
Ja, ah, es ist, das ist auch das, was mir sofort eingefallen ist. Ecuador natürlich.
Ja.
Haben die nicht hier auch irgendwie diesen so einen Vogel irgendwie im
Logo, meinst du?
Oder nicht? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht bin ich auf dem falschen Weg.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Flagge von Ecuador aussieht.
Ach so, die Flagge von Ecuador.
Kondor oder irgendwie sowas.
Genau, da ist ein Kondor drauf.
Ah, siehst du? Guck. Ja. Doch.
Ah, und der Kondor lebt der in den Anden?
Ich glaube schon. Oh Gott, ist das peinlich. Das weiß ich nicht.
Nein, den hast du nicht gesehen. Schlimm.
Hier geht es ja auch eher um Pflanzen und nicht um Vögel. Ne?
So. Na, aber wir müssen auf jeden Fall über Vögel sprechen, weil...
Ja, es gibt nämlich richtig schöne Vögel
in
Südamerika.
Ja.
Wir haben ein Ara gesehen, ein Tukan. Wir haben zwei Tukans gesehen und Kolibris.
Na? Oh, das habe ich bei Instagram gesehen. Das habt ihr da, das hast du da gepostet und das sieht ja so toll aus, wenn die da so
es ist Wahnsinn.
Durch die Luft fliegen und schweben. So schön.
Und so schnell und die Geräusche, die machen, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich so ein Frumm.
So ein Comic-Geräusch machen die.
das ist der Wahnsinn. Und das war. Und ich will jetzt nicht das so sagen, aber das war, glaube ich, schon einer der schönsten Momente im Urlaub. Für alle. Wir hatten nach der Reise nochmal so gesprochen, was war denn so euer schönstes Erlebnis? Und es waren die Kolibris. Ja.
Ich möchte später aber auch wissen, was jetzt die schönste Pflanze für euch war. Aber das frage ich dich später.
Dann habe ich ja noch Zeit zum Überlegen. Uiuiui.
Ja, genau.
Dann lass uns nochmal sagen, ihr seid also gelandet.
Zeitverschiebung.
Lass uns nicht über Jetlag sprechen. Das gilt, das ist quasi das, was das muss man in Kauf nehmen. Ja. Ihr seid in Empfang genommen worden und dann ging es gleich irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, gab es einen Cocktail, gab es irgendwas, ich will was wissen, gab es was zu essen, gab es, wo ging es hin?
Also wir sind in der Hauptstadt Quito gelandet. Die liegt auf knapp 3000 Metern Höhe. Und wichtig ist, wenn man dieses Land bereist und in Quito landet, dass man gerade die ersten Tage es total chillig macht, wegen der Höhenkrankheit. Man merkt es nicht so, wenn man einfach nur geht. Aber wenn man da Treppen sieht und denkt sich, ja klar, ist eine Treppe, ne? Gar kein Problem. Dann bin ich die Treppe hoch und ich habe gekeucht. Ich war wirklich fix und alle. Also man muss es wirklich ruhig angehen lassen. Und wir sind dann aber in Quito, sind wir zu unserem Hotel nach Cumbaya gefahren. Das ist ein Vorort in der Stadt. Und wir waren dann erstmal essen. Wann sind wir losgeflogen? Ich glaube um 10. Ja, um 10 oder um 11 ging aus Amsterdam der Flug. Und das sind 6 Stunden Zeitverschiebung. Und wir waren einfach nur noch Abendbrot essen. Und dann gab's Sangria und was zu essen. Und das war unser erster Abend quasi. Das ist auch gut so, weil der Körper braucht ein bisschen, um sich an diese Luft zu gewöhnen. Und so schläft man dann einfach, man gewöhnt sich dran und dann ist alles gut.
Also die Höhenkrankheit war doch, dass man, wenn wir jetzt hier so aus Hannover zum Beispiel so, keine Ahnung, sind wir 50 Meter über Null, wie auch immer, keine Ahnung, wir haben eine bestimmte Anzahl an roten Blutkörperchen und ich glaube, die höher gelegenen Dörfer, da die Menschen, die haben eine höhere Anzahl an roten Blutkörperchen, dass sie den Sauerstoff besser transportieren können. Ich glaube, da war irgendwie sowas. Und es gibt ja auch für die Fußballer dann diese
Höhentrainingslager,
genau. Und da machen die dann auch so Trainings auf höherem Niveau. Wortwitz, meine Güte. Und
aber macht
so
Sinn.
Kann man dann erreichen, dass dann auch die Sauerstoffsättigung durch erhöhte rote Blutkörperchen verbessert wird. Und man dann besser atmen kann nach einer Weile. Wenn man es chillig angeht, wie du sagst, passiert das auch von alleine.
Carlas kleiner Ausflug in die Biologie. Hättest du
dass das so war.
Hätte ich gewusst, dass du hier Kumbaya droppst, hätte ich natürlich auch das richtige Lied rausgesucht. Kumbaya, my Lord, Kumbaya.
Kumbaya.
Also, ich weiß nicht, ob das da auch bekannt ist, ob das daherkommt. Also,
ich weiß es nicht.
Ich wusste gar nicht, dass es Kumbaya gibt. Kumbaya, my Lord, das ist so. Ist das eigentlich ein Kirchenlied? Ich weiß es nicht.
Okay, es kennt aber jeder. Ich weiß auch. Ich habe auch meiner Oma erzählt, ja, wir sind jetzt in Kumbaya, ja, ich habe telefoniert. Und sie dann auch so, ach, Kumbaya, my Lord. Ich weiß nicht. Es heißt einfach so.
Es gibt einfach, Ecuador ist tief in unserer, DNA eigentlich drin und wir wissen es gar nicht.
Ja, war nee, ja auch
zumindest
mal,
viele Lieder.
Ich weiß wirklich nichts davon.
Das ist auch nicht so schlimm. Es war halt sehr, sehr lange von Spanien besetzt, ja. Das Land. Deswegen, also ich kann ja jetzt mal weitersprechen. Wir hatten dann den nächsten Tag in Quito, in der Hauptstadt, haben wir ein bisschen Touri-Kram gemacht. Wir haben uns Kirchen angeguckt, sehr, sehr schöne Kirchen. Von der Architektur ist es doch schon sehr, sehr europäisch, sehr, sehr spanisch. Und wegen Condor. Es gibt dort den auf dem Marktplatz eine große Statue, die nennt sich die Freiheitsstatue. Und oben ist... Ich weiß nicht, wer das ist. Also die sind super religiös in dem Land. Also sehr, sehr christlich. Ich weiß nicht, ob das... Ich kenne mich mit Religion nicht aus. Maria, naja, ist egal. Eine Frau. Eine Frau steht da oben und dort ist auch der Kondor abgebildet, also als Statue. Und die Ketten sind quasi aufgebrochen und der Kondor ist frei. Und unten auf der Statue ist der große Bronzelöwe, der quasi von dannen zieht, also sich von der Statue wegbewegt und hier der Löwe steht für Spanien und deswegen Condor. Ist halt so ein Zeichen, ne? Ja, genau. Und okay. Wir haben dann Touri-Kram gemacht.
In Quito erstmal.
Genau, in der Hauptstadt. Ja.
Was ist denn Touri-Kram in Quito?
Touri-Kram in Kirchen. Die haben sehr, sehr viele, sehr schöne Kirchen. Sehr gotisch und innen drin alles voller Gold. Also in dieser einen Kirche hat er uns erzählt, da wurden 17 Kilogramm Gold verarbeitet. Da ist wirklich, da glänzt alles. Da gehst du rein, da glänzt da alles. Und ansonsten gehst du spazieren. Es ist immer Markt, also da sind so kleine Stände und du guckst dir die Häuser an. Es ist auch nicht vergleichbar mit einer Altstadt jetzt hier in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern, wo du dann trotzdem immer noch einen Zara oder Camp David hast. Dort gibt es sowas nicht. Dort hast du immer nur so ganz kleine Läden, wo du denkst, darf ich da jetzt reingehen? Holt mich jemand ab? Nein, und das sind die Läden und das ist das Leben dort. Aber ansonsten, Touri-Kram ist noch die Seilbahn. Dort fährt man von der Innenstadt mit dieser Bahn auf knapp 4000 Meter und dann kann man dort wandern gehen zum Beispiel. Man hat auch, wenn die Luft klar ist und es keine Wolken gibt, hat man einen fantastischen Ausblick über die Stadt. Und ja, das sind zwei Vulkane dort. Also Ecuador ist sowieso extrem vulkanreich, weil Ecuador in diesem, ich glaube, Ring of Fire nennt es sich, nicht die Pflanze, Ring of Fire, ist es halt ja, eine ja. Sehr, sehr aktive tektonische Platte. Ja, ja.
Dann geht es. Ich weiß nicht, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und
ich glaube, ich bin mal gespannt. Ich überlege noch, ob ich noch irgendwelche anderen Anekdoten geben kann. Aber ja, dann ist man dort auf einem erloschenen Vulkan und die Vulkanlandschaft ist schon wirklich spannend, weil man in Quito stehen kann. Und weil ich ja vorhin sagte, dass es ja zwei Gebirgsketten gibt, kann man mit einem Blick sehr, sehr viele Vulkane erkennen, die sich quasi aus den Wolken rausheben. Und das ist auch schon sehr, sehr spannend. Also zwei Vulkane, der Cotopaxi und der Chimborazo, das sind die beiden Vulkane oder die beiden Orte in Ecuador, wo man in Ecuador Schnee sehen kann.
Weil und die so braucht hoch sind. Braucht man, wenn man in die Seilbahn steigt, Gottvertrauen?
Gottvertrauen, meinst du TÜV?
Ja, also nee. Ja,
hat der TÜV?
Gibt's da sowas? Also ich meine...
Das weiß ich nicht, aber es ist Urlaub, es ist egal.
Nein, ich meine, aber ist das so, dass du da bist, ja, genau, ich wollte gerade sagen, bist du einfach rein und hast du gedacht, naja, das sieht ja vielleicht nicht so vertrauenserweckend aus?
Nee, also die Seilbahn, die war schon schicki. Die war,
und die war schick.
Ja, okay. Die war ordentlich, da hatte ich volles
Vertrauen. Haben sie investiert?
Ja, auf jeden Fall. War auch ein sehr, sehr attraktiver Touristenpunkt, weil man eben die Stadt von oben sehen kann.
Ja, ich denke ja immer so, das ist ein relativ armes Land, so deswegen denke ich immer, ja, puh, da gibt's sicherlich auch so, also bei den Kirchen wundert mich zum Beispiel, ich hätte eben schon gedacht, wie sehen denn die Kirchen aus? Sind die, ist es eher runtergekommen oder ist es eher so? Aber da ist halt richtig investiert worden damals irgendwann mal, so, aber die sind alle super in Schuss, diese Kirchen, oder?
Die, ja, total. Das Land, als es von sich selbst von Spanien befreit hatte, die haben super viel Gold und andere Erze gefunden, Wertmetalle. Und dieses Land ist, was das angeht, sehr, sehr reich. Ich hatte auch im Vorfeld der ersten Reise schon geschaut, so, okay, leben die da in Hütten? Weiß ich ja nicht, ne? Wie es da ist. Und Ecuador gehört zur oberen Mittelschicht, was den Lebensstandard und die Qualität angeht. Und die Kirchen, wie ich schon sagte, also sehr, sehr europäisch. Wir waren, in welcher Stadt war das? Ich weiß es nicht mehr, aber die sah aus wie Notre Dame von vorne. Mit den zwei Kirchtürmen, der runden, wie nennt man das, Kirchenfensterglas. Und dann in Quito steht eine, die sieht aus wie der Kölner Dom, bloß in einer anderen Farbe. Es ist sehr, sehr ordentlich. Und wie gesagt, die sind halt sehr religiös. Die legen da sehr viel Wert drauf. Und die Bank, die, also wir filmen das Ganze ja hier, also man kann es ja auch auf YouTube anschauen, deswegen kann ich jetzt hier ein paar Bilder einfügen. Die Bank von Quito sieht aus wie Gringotts.
Ach, echt?
Von Harry Potter. Ja.
Nee.
So alles so Holz, so dunkles Holz oder wie?
Ja, von außen so die Runde, dieses Runde. Ja,
also du warst nicht drin?
Nein, das also okay. Doch schon, aber nicht bei der Bank, sondern das ist auch teils ein Museum für Kunst oder sowas. Ich kenne mich da ja nicht aus.
Okay.
Spricht nicht zu mir.
Ich sag mal, ich habe jetzt auch noch eine Arte-Doku geguckt zu Ecuador. Ich bin top vorbereitet hier, weil heute.
Okay, sehr gut. Ne?
Einen Ausschnitt habe ich da raus, deswegen, da können wir auch nochmal drüber sprechen.
Bis vor 3 Jahren war Ecuador eines der friedlichsten Länder Lateinamerikas. Doch in weniger als 3 Jahren ist die Gewalt explodiert. Die Mordrate liegt jetzt bei bis zu 40 Morden pro 100.000 Einwohner und damit höher als in Mexiko.
Die haben ein ganz großes Problem im Moment. Also es ist aus einer Art Doku, die re-uploaded wurde, aber die noch nicht so alt ist. Und die haben ein extremes Problem gerade mit dem Drogenhandel und eben auch mit dieser Mordrate. Und das entwickelt sich gerade gar nicht so richtig gut. Ist das ein Thema gewesen auf der Reise?
Null. Denn dieser Drogenhandel verschiebt sich eben von Kolumbien nach Ecuador. Und es gibt die 3 größten Städte in Ecuador sind Quito, die etwas nördlicher liegt, dann Guayaquil, direkt am Wasser, die einen Hafen hat.
Das ist und das Problem da.
Cuenca. Genau, und diese Doku, ich hatte sie mir auch schon angeschaut und da geht's um Guayaquil. Und Guayaquil ist keine schöne Stadt. Und dieser Weg, den die wie nennt man das? Die Händler, die Lieferanten quasi nehmen, die fahren quasi eine andere Route als wir. Dort sind sehr, sehr viele Polizeikontrollen. Und Guayaquil habe ich auf der ersten Tour mitgemacht, einen Tag. Es ist eine Industriestadt. Es ist eine Hafenstadt, fand ich nicht so ansprechend. Und jetzt auf der neuen Tour habe ich es komplett rausgelassen, weil so viel schöne Sachen gibt es da nicht zu sagen. Und hatte aber auch der Tourguide gesagt, manche Ecken sollte man schon meiden in Guayaquil und diese Doku, wenn ich mich richtig erinnere, die bezieht sich auch auf diese Stadt Guayaquil.
Ja, hauptsächlich,
das ist wirklich extrem, genau. Ja. Aber in allen anderen.
Aber gibt es da keine Ausgangsbeschränkungen, dass man sagt, so hier nach, wenn es dunkel ist, sollte man nicht auf der Straße rumlaufen, noch alleine oder wie ist es?
Nee. Nein. Gibt es nicht, weil abends, ich bin in einem Ort, nach unserem Abendbrot um 20 Uhr, bin ich nochmal in die Stadt gegangen, weil das Hotel sehr, sehr zentral lag. Und das war das pure Leben. Das war so cool. Die Menschen waren auf der Straße, die waren in diesen kleinen Gassen, was ich gesagt hatte. Die Restaurants haben ihre Wegen quasi in den Türrahmen gestellt und haben von dort aus das Essen verkauft. Die Menschen waren auf der Straße, es lief überall Musik. Das war toll. Aber es war halt nicht in diesem Hotspot der Küste. Wir waren ja vorrangig nur im Andengebirge und im Amazonas-Regenwald. Also in den total uninteressanten Gebieten, was die Kriminalität angeht. Und ich muss auch sagen, ich fühlte mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher, auch was Wertgegenstände oder sowas angeht, wegen Diebstahl. Also jetzt in den Städten, null, gar nicht. Da fühle ich mich, wenn ich Straßenbahn fahre um 23 Uhr, fühle ich mich da unsicherer.
In Rostock.
So ungefähr. Ist egal, welche Stadt.
In Rostock.
Genau.
Ja.
Ja, krass. Hast du dich, wenn du jetzt Amazonas sagst und unsicher fühlen, hast du dich unsicher gefühlt, als ihr im Regenwald wart? Weil ich meine, da gibt es ja auch schon ein, zwei Tierchen, die vielleicht nicht so ganz wohlgesonnen sind oder etwas giftiger sein könnten.
Ja, das ist richtig. Da habe ich mich natürlich auch informiert. Und ich habe herausgefunden, da gibt es keine Tiere, die dich richtig töten, sondern nur sehr stark verletzen. Und das war das Go
Toll.
Für mich.
Okay, oh mein Gott.
Nein, wirklich.
Ich bin stark verletzen.
Wenn man mit diesen Ängsten da rangeht, dann kann man so eine Tour nicht machen. Also,
natürlich.
Das ist ja jetzt nicht auf Südamerika bezogen. Dann kannst du auch nicht nach Australien oder Neuseeland, wenn du denkst, Spinnen.
Neuseeland gibt's nichts.
Ah, okay.
Neuseeland ist fein.
Okay. Also, das ist.
Hobbits gibt's
Spinnen,
da.
Die Spinnen dort sind fantastisch. Die sehen so verrückt aus. Wir haben nicht nur Spinnen, sondern auch so eine blaue Wespe mal gesehen. Es war eine Wespe, aber die war blau. Fantastisch. Großartig. Aber nein, da hatte ich gar keine Angst. Wir sind ja auch eigentlich, wir sind ja sehr, sehr viel gefahren. Also weil Olli vorhin fragte, pro Tag so gut 2 Stunden immer mit dem Auto. Das Höchste, was wir mal hatten, waren 5 Stunden, weil wir von Zentral-Ecuador nach Süden, fast an die Grenze nach Peru gefahren sind. Wir sind sehr, sehr viel Auto gefahren und wurden auch bei diesen Attraktionen, wo wir dann waren, sei es Wasserfälle, sonstiges, sind wir direkt da ausgestiegen und haben dann unser Programm gemacht.
Okay. Ja, Wandertouren wahrscheinlich dann.
Wandertouren. Wir sind auch zweimal. Zweimal sind wir richtig reingegangen in den Busch. Und das war schon verrückt, weil du musstest dann kriechen. Da war dann ein umgestürzter Baum und dann musstest du unter diesem Baum durch, weil es war kein Platz. Also wie aus dem Film sozusagen, es fehlte nur noch die Machete von unserem Tourguide, der uns den Weg da frei macht. So muss man sich das vorstellen. Und auch wenn es vielleicht maximal 100 Meter gewesen sind, ich glaube, wir haben gut eine halbe Stunde gebraucht, weil es so langsam voranging. Und das war einfach eine Wahnsinns-Experience, da durch den Dschungel zu gehen. Und wir wurden dann auch beglückt mit einer Pflanze, mit einer ganz, ganz besonderen Pflanze, die man nur dort findet. Und dann waren wir sogar noch im Amazonas schwimmen.
Gut, aber jetzt kommen wir mal zu den Pflanzen. Was gibt's denn da für eine Pflanze, die man da nur findet?
Die Pflanze, die man nur dort findet, das ist eine Orchidee, das ist eine Phragmipedium persei. Es gibt 2 Orte in Ecuador, wo diese wachsen. Einmal dort, wo ich gerade erzählt hatte, wo wir durch den Dschungel sind, und einmal an einem Flussufer, an einem Stein, die wir auch nur durch Zufall entdeckt haben, weil wir da mit dem Boot lang gefahren sind. Wir haben eine kleine Bootstour gemacht und das ist eine sehr, sehr hübsche Orchidee. Und verrückt war, dass, wie soll ich das sagen, es war einfach alles voll. Du hast nur grün gesehen, aber das waren einfach Tausende von diesen Orchideen.
Tausende Orchideen. Ah, ja. Alles klar. Wie sehen die denn aus?
Das ist ein Frauenschuh, also klein, und die hat so 2 lange Schwänze vorne. Also ein typischer Frauenschuh und dann 2 lange Schwänze. Und da hat sich die Natur auch was ganz Fantastisches einfallen lassen. Und zwar, uns wurde erklärt, dass die dazu dienen, wenn die auf dem Boden liegen, dass die Insekten hochkrabbeln können und die Pflanze so bestäuben können.
Ah, super. Ja. Das ist tatsächlich eine meiner Fragen gewesen. Habt ihr eine Pflanze im Regenwald gefunden, die außergewöhnliche Überlebensstrategien oder Eigenschaften hat? Das war eine Frage von mir und das hast du gerade wunderbar beantwortet, ohne dass ich sie stellen musste.
Das ist ja eine wahnsinnig tolle Frage. Das klingt wirklich, das ist schön. Ja, also die gehört auf jeden Fall dazu. Was anderes, Außergewöhnliches, die sich irgendwie was überlegt hatte, irgendwelche Strategien, nee. Da sind sehr, sehr viele Pflanzen. Es ist alles voll, es ist alles grün. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass, wenn man 10 Minuten durch den Regenwald geht und dort 1000 unterschiedliche Pflanzen sieht. Es ist natürlich jedes Mal eine Freude gewesen, wenn wir mal was anderes gesehen haben. Also wir sind eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren, haben eine halbe Stunde lang eine Pflanze gesehen, immer und immer wieder in verschiedenen Größen. Und dann haben wir eine zweite gesehen. Und das war dann so die nächste, wie zum Beispiel die Philodendron Pastazanum. Und die heißt Pastazanum, weil eine Region dort Pastaza heißt. Liegt im Amazonas-Regenwald. Und dort wächst die wie Kraut.
Ah, okay. Ja. Mir fällt dazu ein, dass, weil du eben den Kolibri hattest und jetzt diese Überlebensstrategie, Befruchtung, wie auch immer, dass ich bei den Jungs von Jungle Leaves gesehen habe, dass der Kolibri dass der Weihnachtskaktus oder die Blüte des Weihnachtskaktus extra für den Kolibri geeignet ist, sozusagen. Empfehle ich nochmal, wenn ihr mal gucken wollt, bei YouTube das Video von Jungle Leaves zum Weihnachtskaktus. Sehr interessant, wie der Kolibri diese Pflanze bestäubt. Und die ist also für den Kolibri gemacht, quasi. Aber einen Weihnachtskaktus habt ihr nicht gesehen.
Ein Weihnachtskaktus, lass mich kurz überlegen, nein. Nein, den haben wir nicht gesehen.
Nein.
Kommt der nicht auch aus Brasilien?
Das kann gut möglich sein. Da
sind auch Kolibris in Brasilien?
Davon gehe ich aus.
Ja,
okay. Ich glaube auch.
Sind die da überall?
Ja, das ist, die sind überall. Es gibt natürlich Orte, wo sie vermehrt vorkommen, wie zum Beispiel in Mindo, das ist so 2 Stunden von der Hauptstadt Quito entfernt, im Nebelwald Richtung der Küste, also nicht in der Richtung zum Regenwald. Und dort findet man dann auch Tukans und sowas alles. Okay. Und ja, dort kommen die dann schon vermehrt vor. Und das Schöne ist, man muss sich halt, das haben wir einen Morgen gemacht, um 5 war Abfahrt. Und dann haben wir uns in diesen Wald gesetzt und gewartet. Und gewartet. Ja. Das war schön doch, das war schön. Und dann beobachtest du das. Und ein Gast war auch dabei, der jetzt mit Pflanzen ja nicht so viel am Hut hat. Das war der Freund von einer Pflanzenverrückten und sie hat ihn quasi mitgeschliffen. Und das Tolle war, dass er dann am Ende sagte, dass er das so toll fand, obwohl er ja gar nicht so ein Pflanzenfreak ist, aber es ist halt die Schönheit an sich, Natur, wie kann man sowas nicht schön finden? Vögel schauen, Kolibris, so ein Kolibri mal auf der Hand haben und hoffen, dass er da kurz bleibt, damit man ein Foto machen kann, aber nein, dann sind die schon wieder weg und dann kommt der Nächste. Wir hatten auch, wir waren sehr, sehr lange an dieser Kolibri-Station, ich glaube bestimmt 2 Stunden. Und haben da mit diesen Kolibris, der eine, der saß auf meinem Kopf und ach, das war, ich schwärme jetzt schon wieder von den Kolibris. Okay, kommen wir wieder zu den Pflanzen.
Ich kann auch total verstehen, das sind ja auch total süße Tierchen, die wiegen ja auch überhaupt nichts, ne?
Gar nichts, gar nichts. Wir hatten auch schon Favoriten, es gab Puschelschwanz, der hatte so einen Langschwanz mit 2 Puscheln am Ende, dann gab es Blauschwanz, der war blau und Puschelbeinchen. Mhm. Der hatte Puschelbeinchen. Ja, so hatten wir unsere Favoriten. Und dann, ich muss doch ein Foto machen mit Puschelschwanz, warte. Ja, so war das.
Wenn ihr aber jetzt ja auch zum Pflanzengucken da seid, habt ihr dann irgendwie gesagt, wir wollen, also wie geht man das an? Also, dass man jetzt Pflanzen sieht und unterschiedliche Pflanzen sieht, oder ist es dann auch irgendwann so, dass man denkt, also so wird es mir jetzt ehrlicherweise gehen, dass ich irgendwie wenn ich das 15. Mal irgendwie was, was ich in der Pastazanum gesehen habe, dann ist halt ja, dann sage ich, komm, da gucke ich halt nicht mehr aus dem Fenster irgendwie so. Ich weiß es nicht. Wie ist das? Also, wenn man nur noch von Pflanzen umgeben ist, die man irgendwie ja, von Händlern sieht und wo man denkt, die hätte man gerne zu Hause, ist dann irgendwann, gibt es dann so eine Überladung, dass man denkt, so komm, jetzt ist auch gut?
Ja, würde ich auch sagen. Das, gebe ich dir vollkommen recht. So war es dann auch. Wir sind auf den Wegen zu unseren Zielen halt oft ausgestiegen und haben uns die Pflanzen dann angeschaut. Und da gibt es auch keinen Ort, wo man jetzt unbedingt hin muss, um Pflanzen zu sehen. Man steigt einfach aus. Ja, man guckt, überall. Wo es gerade, die sind überall. Man guckt, wo es gerade ein bisschen gerade Straße, wo man einfach auf der Straße parkt. Ja, das ist normal, die fahren wie die Wilden. Man parkt denn dort einfach und man geht raus und schaut sich das an. Und deswegen gibt es da keinen speziellen Ort. Ja. Man kann dann wieder eine Stunde fahren, dann steigt man aus und wie ich schon sagte, dann hat man halt die nächsten paar Pflanzen. Aber in Masse. Na, und ja, da gebe ich dir recht, irgendwann, du guckst natürlich immer aus dem Fenster, aber es ist nicht mehr so, wo man sagt, so, ach, wie toll, das ist der erste Moment, aber man gewöhnt sich dran, also man ist total reizüberflutet.
Welche Pflanze gibt's denn so am meisten, was habt ihr am allermeisten gesehen? So eine Efeutute?
Unkraut? Nee, gar nicht. Es sind vorrangig genau Philodendron Pastazanum. Wir haben sehr oft die Verrucosen gesehen in verschiedenen Variationen. Wir haben Farne ganz viel gesehen, Tillandsien ganz, ganz viel, Bromelien, weil die eben, Tillandsien, Bromelien eben schön in den Bäumen oben wachsen. Was haben wir noch gesehen? Begonien ganz viel. Wir haben Peperomias gesehen. Auf die verschiedenen Monstera-Arten erinnere ich mich, verschiedene Anthurium-Arten.
Ja. Und dann so richtig wild wachsend im Wald.
Richtig wild wachsend im Wald.
Am die Straßenrand
sind
auch
nicht
so.
Perfekt. Auch, also genau, man muss nicht unbedingt in die Wildnis gehen, um irgendwelche Pflanzen zu sehen. Man kann einfach an der Straße ein bisschen gucken und dort findet man die dann auch. Ja.
Und beginnt dann so ein Rätselraten, also so ein ich stelle mir das so, dann sind so 8 Leute, 8 Schlauberger aufeinander, die dann ansagen, das ist doch hier eine Gloriosum, schlag mich tot, oder irgendwie so, nein, das glaube ich nicht, das ist doch so eine, und ich lasse mich mal bei Google gucken, ich vergleiche das mal.
Ja, das ist, also nein, nicht 8 Schlauberge, aber natürlich beginnt das Rätselraten, weil wir die Pflanzen ja meistens immer nur in so groß kennen, ne, in der normalen handelsüblichen Größe, und dann sieht man die Blätter, die irgendwie 2 Meter lang sind, und man fragt sich, ja, was ist das eigentlich? Ne, dann geht das Rätselraten los. Aber unser Tourguide wusste dann zum Glück immer, was das ist. So in die Richtung.
Ja. Er hat zumindest getan, als wenn er es wüsste.
Ja, das ist ecuadorianisches, die Persönlichkeit dort.
Ja.
War das dann auch der Tourguide, der von Equagenera kam? Oder?
Ja, genau, richtig. Mhm. Das ist, der ist auch zeitgleich, und ich will nichts Falsches sagen, irgendwie Politiker. Der hat irgendwas mit dem Umweltministerium dort zu tun. Ja, der kennt sich aus.
Ich wüsste ja gern mal, ob so diese Ecuadorianer, ob die so alle wissen, mehr oder weniger, was für Pflanzen, von welchen Pflanzen sie umgeben sind, ob die sich viel besser in ihrer Natur auskennen als wir uns hier, weil wir wissen ja eigentlich also fast gar nicht, was wir für Pflanzen um uns herum haben. Ja, also bei Bäumen wird es ja schon schwierig, da haben ja die meisten von uns schon keine Ahnung und das Kleingestrüpp ja sowieso dann mal gar nicht mehr.
Ja. Ich glaube, ich würde davon ausgehen, dass es so wie bei uns ist, weil ich meine, du bist ja immer von diesem Grün umgeben und es wächst halt wie Unkraut. Da ist 40 Grad, dann hast du da dann noch teilweise 100% Luftfeuchtigkeit. Das ist ja wirklich wie eine grüne Hölle dann bei den Bedingungen. Also ich glaube, dass das der ein oder andere da schon ein Gespür für hat und auch Interesse, vielleicht das als Zimmerpflänzchen zu halten. Aber ich glaube nicht, dass die da so krass wissen, was wir hier für einen Hype gehabt haben in den letzten Jahren.
Das glaube ich auch, dass sie das nicht wissen, aber sie lernen natürlich schon mit ihrer Natur zu leben. Und das Land ist jetzt von der Infrastruktur gut, aber es gibt natürlich sehr, sehr abgelegene Ecken. Also in diesem Land, Fun Fact, gibt es zum Beispiel keinen Amazon. Es gibt auch keine Post dort.
Dafür haben sie den Amazonas.
Ja, richtig. Ja, nein, so wollte ich das. Stimmt, Amazon.
Es wird übers Wasser wird's angetrieben, quasi.
Weil die leben auch manche Menschen dort sehr, sehr isoliert. Und da lernen die eben mit ihrer Natur zu leben. Sehr, sehr viele Früchte natürlich. Die Kolokasien zum Beispiel, die Knollen, die kochen die. Das ist dann ähnlich wie eine Kartoffel. Dort.
Das nennt man doch, glaube ich, Taro hier, oder?
Genau,
das
richtig.
Das habe ich im Asiamarkt mal gesehen.
Ja.
Und habe ich auch gegessen, fand ich gar nicht so schlimm. Und es, wie du sagst, ist kartoffelähnlich.
Genau, das ist also, die leben halt von Früchten. Die machen alles sehr frisch, sehr früchtelastig, sehr viel Fleisch, wenn wir jetzt mal gerade beim Essen sind. Weil das da einfach wächst.
Und haben die
Was ist denn so das Standardgericht? Entschuldigung.
Nee, mach mal.
Ich habe Hunger.
Ich auch. Das Standardgericht, wie meinst du, wie so eine Art Nationalgericht?
Ja, oder das, was es so immer auf der Karte gibt.
Also immer auf der Karte, es gibt drei Gerichte. Vegetarisch, das ist meistens einfach ein Salat, wo in einem Reiseführer vorgewarnt wird, weil der Salat wird ja mit kontaminiertem Wasser eventuell gewaschen. Ich habe da Salat gegessen, ich lebe immer noch. Also man muss nicht alles glauben. Dann gibt es noch ganz oft Hähnchen. Das ist in verschiedenen, es steht auch nur Pollo da, also Chicken, Hähnchen. Und du weißt nicht, was du bekommst. Ist es eine Hähnchenbrust? Ist es eine Hähnchenkeule? Du lässt dich einfach überraschen. Manchmal hast du auch eine Suppe bekommen. So, irgendwas, da wird wirklich alles verwertet. Und wenn ich alles sage, Entschuldigung, dann meine ich wirklich alles. Deswegen war ich oft so auf dieser Salat-Pommes-Seite. Ne? Und dann gibt's Fleisch. Und damit meine ich Fleisch. Es ist nicht definiert, was für ein Fleisch, ob es jetzt Rind ist oder Schwein. Es ist Fleisch.
Ja. Okay.
All das sind aber auch in den fancier Restaurants, da gibt es dann schon Rippchen und sowas. Also gibt's so wie bei uns. Ne? Du kannst ja an den Kiosk gehen, dann bestellst du einen Hamburger. Was für ein Fleisch das ist, keine Ahnung. Aber ja.
Gibt es denn Tiere, die essen, die wir nicht auf der Speisekarte haben?
Ja, Meerschweinchen.
Ja, genau,
Meerschweinchen. Habe ich mir fast gedacht.
Ja, das
Hast du das probiert?
Ich nicht. Ich konnte da leider nicht über meinen Schatten springen. Es soll aber einfach wie Hühnchen schmecken.
Ich erinnere mich da an ein Video. Na? Und zwar solltest du in diesem Video irgendwas essen und du hast es aber nicht gekonnt. Erzähl uns doch nochmal kurz darüber.
Das sind Raupen. Das sind Raupen, die auf Palmen leben und sich davon ernähren, von diesen Palmen oben in der Krone. Und es gibt eine spezielle Affenart, frag mich nicht welche. Die fressen diese Raupen richtig, richtig gerne. Aber auch die Menschen im Dschungel. Und ja, die werden diese Raupen zuerst in einem sudartigen Ding gebadet oder gewaschen. Ich weiß es nicht. Da war halt manchmal das Problem die Sprachbarriere. Ne, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann werden diese Raupen auf einen Spieß gesteckt und werden gegrillt. Und es soll wohl leicht nussig schmecken und von der Konsistenz halt eher wie so ein Vanillepudding. Aber mein Kopf war da leider, war drin und er hat diese Raupe gesehen und ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Aber
Pascal, ich kann das so gut nachvollziehen und ich habe gesehen, dass du das wertschätzt und dass du da wirklich Probleme mit hast und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Für die ist das wahrscheinlich eine Delikatesse.
Ja.
Und du konntest es einfach nicht und mir würde es wahrscheinlich genauso gehen.
Ja. Und das kleine Kind, das rannte da so rum mit diesem Stab, hat das so gesnackt, als wäre das so ein Erdnussflip. Die Affen machen das aber nochmal anders. Also die grillen das natürlich nicht. Die ziehen, jetzt wird es nochmal ein bisschen eklig, die ziehen am Kopf und die wissen, wie sie ziehen müssen, damit die in eine Reihen rauskommen, damit nur das Fleisch, das Wichtige. Ja, das sind das. Aber jetzt kommen wir wieder wir können zu den leckeren Sachen kommen, denn es gibt noch ein ganz spezielles Getränk, was wir dort getrunken haben. Colada Morada nennt sich das und es schmeckt fantastisch.
Ich hätte gerne ein Rezept und ich schreibe mit.
Ich habe es schon in meiner Notizendatei. Kann ich dir nachher schicken. Das ist ein bisschen aufwendig und es ist super weihnachtlich. Ich habe das schon für meine Kollegen gekocht und die fanden es gut.
Das hätte ich sehr gerne.
Was heißt gekocht?
Gekocht, ja. Also Colada Morada nennt sich das und das wird zum Tag der Toten dort getrunken. Wo in Mexiko, und jetzt muss ich aufpassen, ich glaube in Mexiko wird es am 1. November gefeiert und in Ecuador wird es am 2. November gefeiert. Und das ist dort eben das Getränk, was man dort trinkt. Wir waren im November dort. Und es wird zuerst ein Sud aufgesetzt, wo Zitronenverbene reinkommt, Amaranth, Orangenschalen, verschiedene Kräuter, die wir hier in Europa nicht kaufen können, die es hier nicht gibt, das muss man dazu sagen, Ananasschale. Und das setzt du auf. Ach so, Anis kommt noch rein und Zimt, theoretisch noch Ishpingo, das ist die Blüte, die getrocknete Blüte des gefälschten Zimtbaumes. Ja.
Also ich glaube, das gibt es nicht bei Rewe.
Das gibt es leider nicht bei Rewe und das gab es auch nicht auf dem Weihnachtsmarkt bei so einem Gewürzstand leider.
Ist da Alkohol
drin?
Aber
man kann das. Nein, es ist für Kinder gemacht.
Ach so.
Es ist für Kinder gemacht. Und durch diese Anis- und Zimtnote ist es halt super weihnachtlich. Das lässt du dann stehen, lässt du ein bisschen köcheln, lässt du ziehen, holst du dann alles raus und in der Zwischenzeit pürierst du Heidelbeeren, Brombeeren und Erdbeeren, machst du zu einem Smoothie und dickst du an in einem Topf. Kochst du mit Zucker schön und dann musst du das Ganze nochmal fein sieben, damit du keine Klümpchen hast. Und dann kommt die Hauptzutat rein, das ist
Zucker.
Nein. Ja, kommt auch noch rein. Aber es ist ein spezielles Maismehl. Und zwar lila Maismehl. Dort, das ist aus Venezuela, Peru, haben die das ganz, ganz viel. Das ist lila Mais. Schmeckt leicht süßlich. Und ja, das kann man hier bestellen. Ich habe eine Seite gefunden. Ich habe mir gleich 3 Packen bestellt, weil kann ja mal sein, Artikel nicht verfügbar. So bin ich vorbereitet.
Ist das teuer?
Nein, das kostet 4 Euro pro 400 Gramm. Und da habe ich mir gesagt, für den Spaß mache ich mir das.
Alles
ja,
klar.
Das ist lila Maismehl, Horinda Morada. Und da habe ich, glaube ich, erkannt, dass Morada lila heißt.
Ah.
Ja. Und
alles klar.
Ja, genau, weil dieses Getränk ist auch lilafarben und durch dieses Maismehl wird das sehr, sehr dick, puddingartig.
Also Colada-mäßig. Pina Colada.
Noch puddinghaftiger. Also da isst du wirklich so ein Glas und dann bist du satt. Und das Schöne ist, es schmeckt nach Zimt, es ist fruchtig durch die Heidelbeeren, durch die Brombeeren. Wir müssen natürlich hier die europäischen Brombeeren und sowas nehmen. Die haben dort ihre eigene spezielle Brombeerart in Ecuador. Und das ist halt auch so ein Traditionsrezept. So wie wenn meine Oma jetzt Soljanka macht und die andere Oma 100 Kilometer weiter macht Soljanka anders. Weißt du, das, es gibt so ein Grundrezept ja. Und jede Familie wandelt das so ein bisschen ab. Zum Schluss musst du dann noch die Ananas, weil wir haben ja die Schale gebraucht, musst du dann in Würfel schneiden, Strunk nicht mit rein. Den Fehler habe ich gemacht, ich habe einfach alles klein gehackt, war ein bisschen zäh. Und dann noch die Erdbeeren, die Heidelbeeren und die Brombeeren, den Rest auch noch rein als Ganzfrüchte. Und das lässt du schön andicken. Und dann hast du ein richtig schönes, weihnachtliches, warmes Getränk.
Ja. Der Oetker hat schon mitgeschrieben jetzt.
Ah, ja, ich habe das so versucht, ich habe es wie gesagt schon nachgekocht, das so europäisch wie möglich zu machen, dass man eben hier die Sachen alle kaufen kann. Und es schmeckte okay. Nicht wie dort, es schmeckte aber sehr gut.
Okay, ja. Ich freue mich trotzdem drauf.
Das ist ein Nationalgetränk dort.
Sag mal, wir hatten eben gerade so ein bisschen das Ganze angerissen, so Einheimische und ob sie so ein bisschen auch ein Bewusstsein haben für die Pflanzen vor Ort. Und da kommt mir halt auch direkt so Naturschutz und Nachhaltigkeit von Pflanzen in den Sinn. Gibt es da vor Ort irgendwelche Initiativen oder Projekte, die den Regenwald, den Amazonas und so schützen, von denen du auch mitbekommen hast?
Genau, von den Nationalparks. Also wir waren im Cotopaxi-Nationalpark. Das ist da, wo der eine Vulkan, was ich sagte. Das ist zum Beispiel so ein Nationalpark, wo man halt auch nur reinkommt mit einem Eintrittsgeld und wo alles abgesperrt ist. Und das ist dann eben ein riesiges Gebiet. Aber die anderen Nationalpark, leider nicht dort, wo wir waren. Es gibt sehr, sehr viele Nationalparks dort. Eben geschützte Räume, die dann geschützt werden. Felder. Aber da waren wir leider nicht. Das ist so, es gibt halt noch den Yasuni, der liegt eher nördlich. Aber weil ich ja schon sagte, wir wollten ja den Norden meiden durch Kolumbien. Das sind, ja, es gibt dort Nationalparks. Was aber den Schutz an sich angeht, das kann ich dir nicht sagen, wie dort wirklich die Pflanzen geschützt werden.
Ja, okay. Das ist in Indonesien ja auch immer ein Thema. Ja. Und da hatten wir mit dem Züchter von einer Gärtnerei gesprochen, Aditya. Und er sagte, dass er dann von der Regierung aus eine Erlaubnis hat und kann in den Wald hineingehen, Pflanzen suchen in einer gewissen Stückzahl und mehr halt nicht. Und dann darf er die mitnehmen und den Rest muss er stehen lassen. Das ist zum Beispiel so eine Regelung dort vor Ort. Ich weiß nicht, wie Equagenera jetzt zum Beispiel mit ihrer riesigen Gärtnerei, wie ich meine, die sie haben, da damit umgehen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also ja, aber auch nur das, was die mir erzählt haben oder uns erzählt haben. Sie haben mehrere Nationalparks oder eben Schutzgebiete in dem Land und die haben auch diese Zertifikate, dass sie eben Pflanzen aus der Natur entnehmen dürfen für Forschungszwecke, für die Vermehrung und das dürfen sie. Das dauert auch. Sie haben uns auch erzählt, dass sie nicht, das Land ist halt sehr, sehr groß, ne? Und du kannst nicht einfach auf blauen Dunst in den Dschungel gehen und hoffen, jetzt findest du was. Uns wurde erzählt, dass sie meistens so lange warten, bis die Pflanzen an den Straßenrand zum Beispiel kommen und dort dann wächst. Und dann musst du, dann nehmen die das mit, diese Pflanze, einen kleinen Teil und beschreiben diese dann. Und zum Beispiel auf dem Logo von dieser Firma ist ja die Phragmipedium Bessiae, eine Orchidee, der Frauenschuh. Rot, sieht wunderschön aus. Und so war das genauso. Die hatten zuerst vermutet, dass es eine Begonie sei. Und ja, Catherine Bessier hat die dann beschrieben, weil sie eben mit Equagenera zusammen auf dieser Tour waren und haben diese Pflanze beschrieben. Genau, ja.
Ach, die heißt so mit Nachnamen und deswegen gibt es jetzt Pflanzen, die so heißen?
Wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist, ja, ob es jetzt Catherine, ich glaube, es war Catherine.
Das ist ja
und Frieda Billité. Ja, ich glaube, Frieda war Billité und Catherine war die Bessier. Ja.
Das ist ja cool. Okay.
Ja,
ich hätte auch gerne Pflanzen mit meinem Nachnamen.
Oh, same.
Mein Nachname ist nicht so cool.
Darf ich mal kurz eine Anekdote? Oh, das war so ein Flex. Wir waren im Haus von dem Chef. Alles gut. Wir waren im Haus von dem Chef von Equa und haben dort zu Abendbrot gegessen. Und da saß ich, frag mich nicht diese ganzen Familie. Diese Familie ist ja so groß, aber er saß da neben uns. Ich habe auch den Namen, ich glaube Rossi heißt er. Saß da neben mir und hatte so Pflanzentattoos, 4 Stück. 3 Orchideen und eine Anthurium. Und ich fragte dann so, boah, cool, magst du die oder was ist so? Und dann sagte er, das ist meine Familie. Das ist meine Mutter. das ist mein Vater, das ist meine Oma. Und ich dachte, wow, was ist das für ein Flex, dass du die Orchideen deiner, also die Pflanzen, die nach deinen Eltern benannt wurden, dass du die tätowiert. Ich dachte so, wow, was ein Flex.
Das ist natürlich richtig cool.
Das ist krass.
Das ist richtig krass. Und die Tattoos waren auch echt schön. Es waren, ja, so irgendwann, Carla.
Ja, irgendwann, Pascal.
Aber nicht in Deutschland. Da musst du auswandern und da suchen, oder?
Ja, das ist, dann haben wir die Pinus Carlus. Ja. Also irgendeine Kiefer.
Ja, genau.
Ja.
Wie groß ist denn dieses Equagenera Areal da? Kannst du das mal so beschreiben? Kann man sich das vorstellen?
Sehr groß. Nein, so groß ist tatsächlich nicht. Weil die haben mehrere Stellen dort aufgrund der verschiedenen Klimabedingungen. Also sie haben in den Andengebirge oder nahe der Anden haben die ein etwas kühleres Gewächshaus, da wo auch das Headquarter ist, wo zum Beispiel die ganzen kühlen Orchideen wachsen und gezüchtet werden. Dann, deswegen sagte ich, sind wir 5 Stunden an die Grenze zu Peru. Dort stehen dann zum Beispiel alles unsere Aaron-Stabgewächse, unsere Anthurien, unsere Philodendren, die es etwas wärmer mögen. Also es ist über das komplette Land verteilt, aber das sind so diese zwei Hauptgewächshäuser, eben einmal in Gualaceo, dem nahe Cuenca im Andengebirge und einmal in El Pangui im Amazonas-Regenwald. Und ja, wie groß ist das? Man sieht, wie sie gestartet sind, gerade auch beim Headquarter sieht man die alten Gewächshäuser, dann sind da die neuen, dann sind da die noch neueren und so haben die sich quasi ja ausgebreitet. Ne? Und das sind um die 25 großen Gewächshäuser. Also da kann man einen ganzen Tag verbringen, muss man jetzt aber nicht wirklich, weil es ist wie auf der Autofahrt. Du siehst es und denkst, boah, cool, aber du siehst halt 1000 Mal, 2000 Mal genau die gleiche. Na, also das ist schon, es ist schon beeindruckend, gerade auch wie viele Menschen dort arbeiten, aber ja, man ist dann irgendwann sehr gesättigt, was das angeht.
Aber es ist ja auch interessant, das heißt, die züchten quasi die Pflanzen da, wo sie wachsen und imitieren jetzt nicht das Klima in den Gewächshäusern.
Nein.
Das wäre ja, weil wenn man sich jetzt überlegt, jetzt kommen diese ganzen Pflanzen, die in unterschiedlichen Zonen gezüchtet wurden und auch wachsen, werden in ein Flugzeug gepackt, kommen nach Deutschland, kommen in ein Gewächshaus nach Deutschland und dann kommen die zu uns. Wo man ja denkt, na gut.
Das ist schlecht.
Da, also wachsen aber auch eigentlich dann nur die ganz harten.
Also. Deswegen war es auch sehr, sehr interessant zu sehen, welche Pflanzen wir hier sehr falsch pflegen. Na, also welche man sich auch nicht kaufen sollte, weil wir halt keine 15 Grad am Tage und 5 Grad morgens eben hier in unserer Wohnung darstellen können. Na, und das dann eben auch in der freien Natur zu sehen, das haben wir ja gesehen. Deswegen, und ja, da wird nichts imitiert. Das sind einfach nur Zäune mit Stacheldraht drum und dann ist da so ein Zelt drüber. Da ist, die wachsen da halt einfach, ja.
Ja, ja.
Mhm.
Ja,
aber das bedeutet, muss man sich halt vorher informieren.
Ja, ja, genau. Aber aber es bedeutet natürlich auch, dass wir einfach wirklich viele Pflanzen vielleicht auch kaufen, wo wir denken, hey, kriegen wir schon irgendwie so durch.
Ja.
Aber
die lebt dann ja auch nur irgendwie so im Wohnzimmer, Olli.
Wie bitte?
Die lebt ja dann auch einfach nur irgendwie so im Wohnzimmer. Das ist ja dann auch nicht so, das Wahre, die wird sich ja nie dann so richtig entfalten und entwickeln. Ja. Aber wenn wir uns ja auch informieren, wie Pflanzen gehalten werden sollen, dann gehen wir bei Google rein, geben den Namen ein, vielleicht noch den Artnamen und dann steht da Halbschatten. Ja, 20 Grad optimal und Luftfeuchtigkeit erhöht. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, jemand eine Pflanze kauft und da steht erhöhte Luftfeuchtigkeit, dann stellt er sie noch ins Badezimmer.
Ja.
Und dann ist das alles gewesen mit der erhöhten Luftfeuchtigkeit.
Ja, da reicht halt auch nicht eine Google-Suche aus. Man muss sich halt schon dann wirklich informieren. Ja.
Aber es sind wahrscheinlich ja auch dann eher so Pflanzen. Naja, halt. Würdest du schon sagen, dass einige Pflanzen, die du jetzt bei dir stehen hast, dass die falsch bei dir stehen, weil sie die Temperaturschwankungen bräuchten?
Ja.
Und welche sind das?
Das ist zum Beispiel die die Verrucosum Amazon Sunset. Ne? Die mag es richtig kühl. Die mag es kalt.
Dann sollte die zu mir. Ich habe 17 Grad tagsüber.
Nee, und bei mir ist die Heizung auf 3. So. Aber ja, natürlich. Gerade auch zum Beispiel die Orchideen, sehr, sehr viele Orchideen mögen es etwas kälter. Na, und die stehen dann zum Beispiel im Bad. Da habe ich keine Heizung an. Genau. Aber eine hohe Luftfeuchtigkeit, das ist eben die Schwierigkeit. Aber es war dann, wie ich schon sagte, halt sehr schön, das zu sehen. Und bei der Philodendron Pastazanum zum Beispiel, dass die immer in Gebüschen wuchs, also zwischen Bäumen. Nicht einfach so ein Feld, wo alles die Philodendron Pastazanum war, sondern in Bäumen versteckt, wo es dann halbschattig ist oder sogar schattig. Na? Und auch nie auf der anderen Seite, wo die Sonne war, sondern immer nur auf der schattigen Seite. So kann man sich das dann sehr, sehr gut vorstellen, wie so die Bedingungen, wie das eigentlich sein sollte.
Mhm. Ja, auch wie die Wuchsformen sind und wie sie auch erwachsen aussehen können. Ja. Und dass auch große Pflanzen mal kaputte Blätter, braune Stellen, Risse, was auch immer alles haben können, weil wir sehen ja auch ganz oft Pflanzen dann, die absolut perfekt aussehen und verzweifeln vielleicht daran, dass unsere zu Hause dann nicht so perfekt aussehen wie die in Social Media. Aber die großen Pflanzen im Urwald, die müssen einiges aushalten.
Ja, die müssen einiges aushalten. Das ist sehr interessant zu sehen. Also gerade Monsteras zum Beispiel, die haben mich eigentlich am meisten beeindruckt, weil sei es jetzt eine Lechleriana, Epremiodes oder sowas, die ist halt so klein. Und wenn die dann groß werden, wie kaputt die eigentlich aussehen? Ja, aber also ja, es ist schon sehr, sehr interessant, dass sie nicht perfekt sind. Ne? Dann ist da mal was abgebrochen. Ja, dann hört die Pflanze auf. Und da muss man mal genau hinschauen. Dann sieht man, wie dann eben die Seitentriebe weiter wachsen. Und dann wuchs eine Pflanze, ich weiß auch nicht, ich glaube, das war sogar eine Verrucosum, die begann einfach, weil die geschnitten wurde, die ist kaputt gegangen und die wuchs einfach weiter, weil die sich mit den Luftwurzeln an den Bäumen festgehalten hat und da wuchs die einfach weiter. Ohne wirklich einen Start oder beziehungsweise einen Wurzelballen zu haben unten. Das ist sehr interessant.
Das reicht dann aus, ne? Der Regen, es regnet da wahrscheinlich einmal am Tag, oder?
Na, also kommt auf die Jahreszeit drauf an. Wir waren jetzt in der Dürreperiode da. Ecuador, kurz mal wieder Fun Facts, bezieht seinen Strom von Wasserkraft. Also die haben sehr, sehr viele Staudämme. Und ja, dadurch, dass Dürre ist, ist ja auch nicht so viel Wasser. Und so hatten wir rund, 20 Stunden am Tag Stromausfall, wo dann, alles aus ist. Wir sollten unsere Taschenlampen mitnehmen. Und es war aber auch ganz cool. Es war schön. Niemand hat einen genervt mit dem Handy, ne?
Das Laden, war das Abenteuer.
Ja, musst du halt einplanen, wie du deinen Akku benutzt. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass es hat nicht viel geregnet. Es hat, glaube ich, doch einmal hat es nur geregnet. In den gesamten 2 Wochen. Mhm. Und das war auch eine Region, das war auch im Andengebirge, recht weit hoch. Also, würde ich jetzt nicht so sagen.
Ja, dann reicht die hohe Luftfeuchtigkeit im Regenwald aus, um die Pflanzen, die dann halt keine Wurzeln im Erdreich haben, zu versorgen?
Ja. Reicht es aus?
Wow, aber ich erinnere mich, dass ihr, als du bei der letzten Reise in Ecuador warst, dass ihr da ordentlich nass geworden seid, ne? Ich erinnere mich an so
Bilder, das ist richtig,
und
genau.
Videos von dir.
Da sind wir durch den Nebelwald gefahren, zu den Kolibris wieder, nach Mindo, also quasi wieder durch die Anden. Und da regnet es täglich eigentlich durchgängig, so circa 20 Minuten Autofahrt. Das ist so ein kleiner Bereich, wo es permanent regnet. Dieses Mal hat es aber nicht geregnet. Es war furztrocken. Wir sind zweimal lang gefahren, einmal hin, einmal zurück. Es hat beide Tage nicht geregnet. Es ist halt Dürre. Es ist die schlimmste Dürre seit Jahren.
Ah, okay.
In dem Land.
Ist das klimabedingt?
Da kenne ich mich leider nicht so aus. Ich bin der Meinung, das hat irgendwas mit El Niño zu tun, also mit diesem Wasserwechsel mit Indonesien. Also das Land wird in ein paar Jährchen, was den Klimawandel angeht, schon Probleme bekommen, denke ich, was Wasser angeht.
Durch Dürre oder durch Überschwemmung?
Beides. Also die ganzen Regenfälle in den Anden und dann die Dürre in der Küstenregion. Und die Menschen sind dort nicht wirklich darauf vorbereitet. Die leben sehr, sehr küstennah in keinen Massivhäusern wie bei uns, sondern das sind einfache Häuser aus teils Holz mit Stein dann. Ne? Und ja, das wird in ein paar Jahren sehr, sehr schwierig werden, denke ich.
Ne? Jetzt wagen wir mal einen Ausblick, denn du bist ja, du bist offensichtlich von zweimal Ecuador noch nicht richtig zufrieden. Du willst noch ein drittes Mal nach Ecuador. Die nächste Reise ist schon geplant. Du hast schon einen detaillierten Plan ausgearbeitet. Es soll wieder im nächsten Jahr nach Ecuador gehen.
Ja, das ist richtig, genau. Das wird jetzt wahrscheinlich mein jährliches Ding oder sowas. Aber dieses Mal oder beziehungsweise nächstes Mal wird es quasi etwas anders werden. Ich habe den Ecuador, den Festlandteil, etwas gekürzt. Ich habe mehr Pflanzen und Tiere reingenommen, nicht so viele Städtetrips. Wir werden wieder in der Hauptstadt, wieder zu den Kolibris, weil das ist einfach ein Must-Have. Wir werden auch wieder in den Amazonas-Ringwald und zu den riesigen Wasserfällen, die keine Ahnung, 100 Meter hoch sind und man kann fast drunter stehen. Das war ein Erlebnis, das war ganz, ganz toll. Das werden wir auch alles machen. Aber dann wird es für eine Woche zu den Galapagos-Inseln gehen und das wird dann auch für mich ganz neu werden.
Oh mein Gott, wie schön. Da gibt es auch diese Galapagos-Schildkröten, oder?
Genau, die riesigen Schildkröten, Seelöwen, Rochen im Wasser, Iguanas. Da gibt es die einzige Art von Leguanen, die am Land und auch zu Wasser schwimmen kann. Also auf Land wandern und zu Wasser schwimmen. Ja, also da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
Aber warum fährst du nicht mal in ein anderes Land?
Warum fahre ich nicht? Es ist halt Schönheit. Das ist, ich mag Pflanzen. Ich würde
aber gibt es
noch
ganz viele andere Länder, wo es auch tolle Pflanzen gibt.
Indonesien und Thailand.
Ja. Auch Südamerika also, gibt es ja noch ganz viele Länder.
Genau.
Aber ich kann noch kein Spanisch. Und ich kenne mich da nicht aus. Also ich würde dort nicht alleine hinfahren.
Nee,
also
aber es gibt sicherlich auch so Touren oder so irgendwie.
Denke ich auch. Aber es steht Indonesien eher auf meiner Liste. Weil ich möchte mir jetzt gerne mal die andere Weltkugel, also auf der anderen Seite der Weltkugel mal die Pflanzen anschauen. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr beeindruckend ist. Deswegen, es wird jetzt auch das letzte Mal sein. Und dann habe ich Galapagos-Inseln sozusagen auch abgehakt. Und ja.
Und steht die Reisegruppe schon? Oder suchst du noch Leute?
Nicht ganz. Also ich habe ein paar, die sich dafür interessieren. Der Plan ist ja auch noch gar nicht ganz fertig. Also ich habe das jetzt erstmal raufgeschrieben, was meine Ideen waren. Das ist ja das Schöne. Ich design ja diese Touren. Ich muss dann immer mit Austausch mit denen dort drüben sein. Ist schwierig wegen der Zeitverschiebung, weil ich kriege dann immer Antworten ganz spät abends. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, das ist so die ja, genau. Was war die Frage? Entschuldigung.
Ob die Reisegruppe schon steht.
Ach so, nein, nicht ganz. Nein.
Ja, Olli, hast du Bock?
Nee, ja, Bock schon, aber leider nicht das Geld.
Ich wollte gerade mal, wie viel kosten so eine Reise?
Also unsere jetzige Reise, dadurch, dass das komplett auf dem Festland war, hatte 3,4 gekostet. Ja, 3,4 ohne Flug. Es ist halt alles all inclusive. Also das war auch erstmal die ersten Tage total ungewohnt. 3 Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Aber auch so richtig im Restaurant. Jedes Mal, es war Fettlebe pur. Nur gegessen und getrunken, mit dem Auto kutschiert werden. Wir hatten jeweils, also ich hatte $200 Taschengeld dabei, die anderen hatten 150 oder $100 dabei. Und nächstes Jahr durch Galapagos werden wir, kostet das 3,7 im Einzelzimmer. Und wenn man jetzt ein Doppelzimmer, weil man zu zweit ist, dann kostet es auch 3,4, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und da ist dann halt auch der Gedanke, dieses All-Inclusive, nur Taschengeld. Die Flüge werden gebucht von Festland nach Galapagos. Der Tourguide vor Ort dann. Da wird Equagender da nichts mit zu tun haben auf Galapagos, dort agieren die nicht. Dort muss ich dann halt, also ich habe auch ein bisschen Arbeit, ne? Die Tour designen und so, ja, Flüge sind inklusive und sowas alles. Dann noch der Eintritt, stimmt, der Eintritt des Nationalparks, der kostet alleine $200. Boah. Ja, das ist das, was das so teuer macht, leider.
Okay. Ja wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann mache ich auch mal so eine Tour, glaube ich, irgendwie so. Dann habe ich das Geld.
Es lohnt sich auf jeden Fall, solche Länder zu besuchen, gerade auf diesem Kontinent. Also mein Kollege zum Beispiel, der war in Peru, in Lima und hat davon erzählt. Und es ist einfach eine andere Welt und es ist eine tolle andere Welt.
Ja.
Ja, ich war ja auch in Indonesien vor einer Weile und es ist wirklich anders. Es ist andere Luft, die duftet einfach. Die duftet einfach. Also sie ist, ist viel satter und viel, viel aromatischer, würde ich mal sagen. Vielleicht liegt das auch an den ganzen Bazillen, die da deutlich besser wachsen können bei 37 Grad als bei uns.
Ja, du riechst, du riechst ja unsere Natur nicht mehr, weil du die ja kennst. Das ist ja
du, also manchmal gehe ich hier aus der Tür raus und dann ist hier wieder so ein Mock ohne Witz.
Da du hast keine Natur. Wenn du auf die Straße gehst, da ist Straße.
Es geht um die Brauerei hier um die Ecke. So, und wenn die am Brauen sind, dann riecht das hier so richtig nach, ich glaube, das ist die Maische.
Ja.
Oder was auch immer. Boah, das ist so wahnsinnig. Also ich finde das sehr, sehr lecker. Das ist echt intensiv.
Ja, aber ich wohne ja sehr, sehr, sehr dörflich. Und ich rieche ja jetzt auch nicht mehr Dorf, sag ich mal, oder Natur. Sondern das ist ja so, man nimmt ja auch den eigenen Geruch in der eigenen Wohnung nicht mehr wahr, weil das ist halt der eigene Geruch. Und wenn du in eine andere Wohnung reinkommst, denkst du auch so, ah ja, so riecht also hier, so riecht's halt da. So. Und deswegen ist es halt das, was wir jetzt hier bei uns vor der Tür haben, das bemerken wir nicht mehr. Wenn wir jetzt irgendwo aus dem Flugzeug aussteigen, irgendwo in ein völlig anderes Land kommen, dann denken wir so, ah, hier, so riecht das ja also, ne? Also.
Was ich ja auch sehr beeindruckend fand, ist, dass jedes Mal, wenn ich lange nicht zu Hause war, so mehrere Wochen oder auch Monate, immer wenn ich zurückgekommen bin, habe ich nie unseren eigenen Geruch gerochen. Selbst als ich mal 7 Monate nicht zu Hause war, habe ich, als ich zu Hause war, dann auch nicht diesen Geruch gerochen. Obwohl ich ja dann ewig lange meine Wäsche mit anderem Waschmittel und dann auch diese andere Luft und hasse nicht, aber es hat nie fremd gerochen.
Pascal, merkst du, wir schweifen sehr schnell ab. Das geht ganz schnell. Ja. Ganz schnell sind wir bei einem völlig anderen Thema. Das sind schon. Also innerhalb von einer Minute könnten wir jetzt Dinge, die über Waschmittel sprechen. Na gut, also das wollen wir jetzt nicht tun. Ja, also dann wirst du auf jeden Fall, im nächsten Jahr fährst du dann fliegst du wieder nach Ecuador, dann im übernächsten Jahr dann nach Indonesien wahrscheinlich.
Schauen wir mal, was wird.
Ja, wir werden es sehen. Sehr gut.
Dann sag Bescheid, wenn du nach Indonesien fährst, dann kann ich dir vielleicht einen netten Kontakt da unten geben.
Okay. Machen wir das nochmal. Schauen wir mal, was wird. Nee. Habt ihr kein Internet?
Doch, wir haben Internet.
Na, machen wir aber weiter. Gut. Ja, dann sag ich Bescheid. Ihr habt den Witz nicht verstanden. Ist okay.
Nein.
Ich habe den Witz nicht gehört.
Geil. Es ist okay. Denn ist es also, dass das ein Insider ist, hätte ich jetzt. Also ein Insider ist das doch schon lange nicht mehr. Das ist nicht schlimm. Ihr hättet jetzt sagen müssen, was wird. Weil das aus der ZDF-Show Bares für Rares ist. Schauen wir mal, was wird. Was wird?
Ach was. Okay,
gut. Und das hätte ich nicht mal gekonnt, ja. Pascal. Und dann hätte ich dich wirklich hängen lassen müssen.
Ich bin halt chronisch online. 24/7 hänge ich auf TikTok, Instagram, Reels, immer im Wechsel.
Um Gottes Willen. Oh, dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten. Denn dann hast
nein. Nein.
Gut, bevor wir jetzt hier zerfasern völlig und ins Absurde driften, sag ich mal an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank für dieses, was? Carla hat noch was.
Carla? Ich habe eine Frage und die habe ich ganz zu Anfang gestellt und Pascal hat jetzt eine Stunde Zeit, sich zu überlegen, was er auf diese Frage beantwortet. Was ist die tollste, besonders so schönste Pflanze, vielleicht in den Aaronstab gewachsen, die du gesehen hast und dachtest so, oh mein Gott, wow, die habe ich noch nicht oder was auch immer du dir gedacht hast?
Na, ich habe sie ja schon und das war die Pastazanum und die Verrucosum. Weil sie einfach riesig war. Und ich weiß auch gar nicht, ob das eine El Choco Red war, also weil sie halt einfach zu groß war. Und bei den Verrucosen, was ich schon sagte, war es so interessant, unterschiedliche Ecotypes halt zu finden. Es war eben nicht Verrucosum, so wie bei der Passatanum, das war halt immer die gleiche, sondern die eine war etwas runder, die andere war etwas spitzer, etwas gewellter. Und ich liebe die Verrucosum. Und das würde ich sagen, war so meine besonderste Pflanze.
Oh, ja, schön.
Und natürlich auch die Kolibri-Pflanze. Ne? Nein, Spaß. Ich mach Spaß.
Den Weihnachtskaktus?
Nein, Spaß.
Nein.
Alles klar. Gut. So.
Ja, vielen Dank.
Ihr Lieben, war sehr, sehr schön, da mal jetzt so ein bisschen Einblick in Ecuador zu bekommen, da ein bisschen mit dir nochmal auf die Reise zu gehen. dass man mal Zeit hatte jetzt. Wenn wir sonst immer sprechen, irgendwie auf der Mai Botanica oder irgendwie sowas, hat man ja nie Zeit, dann hat man, rennt man genau. da rum und so. So ist es mal schön, sich hinzusetzen und mal ganz in Ruhe das mal abzuarbeiten quasi. Ne? Insofern.
So ungefähr.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass wir da mal drüber sprechen konnten. Und ja, liebe Leute, dann sage ich jetzt nochmal hier Carla.
Immer schön den Finger ins Substrat.
Macht's gut. Tschüssi.
Tschüssi. Ciao. Und danke.
Grün färbt ab.